Vis-à-vis.
Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Mit diesem Spruch bin ich groß geworden und der ist immer noch da. Warum haben wir solche Scham, über Geld zu reden?
Wir müssen bedenken, dass die Prägung, die wir haben, was das Geld anbetrifft, kommt zunächst aus der Kindheit. Das sind ganz, ganz starke Erlebnisse. Wenn ich zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bin, wo es kein Geld gab, wo Armut da war, dann habe ich ganz tiefe Schamerlebnisse. Oder ich komme aus einer Familie, in der immer konsumiert wurde. Also immer, wenn es mir nicht gut ging, dann wurde konsumiert. Das prägt. Oder ich komme aus einer Familie, wo der Vater zum Beispiel eine Fabrik hatte, wenig Zeit hatte. Dann ist Geld immer Beziehungsersatz. Also ich rede nicht mit den Eltern, ich kriege immer ganz viel Taschengeld. Und da entstehen ganz, ganz tiefe Geldprägungen. Und es gibt zusätzlich Geldüberzeugungen in jeder Familie. Also, dass man eben sagt, über Geld spricht man nicht oder Geld regiert die Welt oder Geld ist schmutzig und so weiter. Und diese Dinge, die prägen mich lebenslänglich, bis ich irgendwann einmal darüber nachdenke.
Wie war es bei Ihnen? Mit welchem Verhältnis zum Geld sind Sie groß geworden?
Ich komme aus einer ganz typischen Nachkriegsfamilie, wo im Grunde ganz, ganz, ganz wenig Geld da war, da musste sehr gerechnet werden. Das war sehr schambehaftet und ich kann mich entsinnen, dass ich einmal auf einem Ausflug durch den Grunewald nur 50 Pfennig dabei hatte und das reichte für eine Flasche Selter und es gab den Spruch zu Hause, was man gekauft hat, das muss man eben auch austrinken und dann trank ich das in kurzer Zeit und bin die ganze Zeit also röpsend durch den Grunewald gewandert. Ja. Und es gab unendlich viele Situationen, wo ich mich auch geschämt habe für die Klamotten, die ich hatte. Und ich habe mir eines vorgenommen im Leben, dass ich so viel Geld habe, dass ich darüber nicht nachdenken muss. Aber zweitens, dass das Geld immer an der zweiten Stelle steht. Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und habe gemerkt, welche Bedeutung das Geld in unserer Gesellschaft hat, also auch unheilvoll. Bin dann ausgestiegen, habe Psychologie studiert und habe mir gesagt, ich will das Geld wichtig nehmen, aber wichtiger sind andere Lebensziele.
Welche sind für Sie wichtiger? Sie haben das Geld, Sie schreiben Bücher, Sie betreiben eine Praxis und Sie haben was anderes gefunden. Sie haben entdeckt, dass es was Wichtigeres gibt als Geld. Wie haben Sie das geschafft?
Also ich habe immer ein herzhaftes Verhältnis gehabt zum Geld. Ich habe einen Geldriecher gehabt. Also ich habe richtig gelernt, wie man mit wenig Aufwand eine hohe Rendite hat, zur richtigen Zeit das Richtige im Grunde kauft und sag mal so viel Geld zu haben, dass ich mir immer alles leisten konnte. Und ich war aber immer der Ansicht, dass der Kontakt zu Menschen, jemanden wirklich zutiefst zu verstehen, das fand ich immer aufregend. So die inneren Kontinente des anderen zu erreichen, das war meine eigentliche Leidenschaft. Oder das Thema Liebe, wirkliche Freundschaften zu haben. Ich habe mich immer gefragt, was am Ende des Lebens bleibt von mir übrig? Was wird man bei der Beerdigungsrede über mich zu erzählen? Was ist der Sinn meines Lebens, dass ich diese Welt etwas verbessere, sodass ich in Ruhe eines Tages sterben kann? Das hat mich bewegt. Und das Geld soll mir dabei helfen, aber das Geld an sich, ich bin kein Dagobert-Typ, der also auf sein Konto guckt und dann das Geld regelrecht erotisch findet.
Aber Sie gehen mit dem Geld um, Sie haben es auch gelernt. Wird es vielleicht auch vernachlässigt, einfach das Lernen, wie ich mit dem Geld umgehe, wie ich das anlege? Was heißt Zins? Was heißt Zinseszins? Was heißt es, dass ich regelmäßig meine Steuern bezahlen muss? Was ist angemessen in meinem Job an Geld zu verlangen? Sollte das unterrichtet werden?
Wir müssen uns viel mehr mit dem Thema Geld generell beschäftigen. Und das bedeutet am Anfang zunächst einmal, dass wir die Ausgaben kontrollieren. Ich empfehle jedem, dass man ein Haushaltsbuch sich anschafft, über 3 Monate mal guckt, wo bleibt eigentlich das Geld? Da sind so viele Automatismen drin. Ich habe mit meiner Frau vor Jahren schon die Absprache gehabt, dass wir das einmal genauer kontrollieren. Und dass wir dann bei den einzelnen Dingen uns fragen, brauchen wir das, macht uns das glücklich? Dann haben wir beschlossen, dass wir kürzere Reisen machen, in die Mark Brandenburg zum Beispiel. Und haben festgestellt, wir haben nur noch ein Drittel dessen ausgegeben für die Reise und kamen glücklicher zurück. Oder wir verbringen den Sommer immer in einer kleinen Laube, in einer Laubenkolonie und stellen uns fest, wir brauchen ganz wenig Geld, aber wir sind glücklich. Also wir sollten zunächst einmal den Konsum kontrollieren. Und dann sollen wir natürlich gucken, dass wir auch gut mit dem Geld umgehen, also dass wir einen Geldriecher haben. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen, auch wenn sie etwas Geld haben, nicht wissen, wie man gut damit umgeht. Mhm. Wir haben die, was die Technik des Geldes anbetrifft, da ist uns so eingebläut worden, dass das Geld nicht glücklich macht und dass das Geld eigentlich schmutzig sei und so weiter, sodass wir quasi keine guten Techniken haben, dass wir Geld an der Börse anlegen, dass man sich Immobilien kauft. Also uns fehlt der richtige Geldriecher und deshalb machen wir dann nicht genügend mit dem Geld.
Und Sie haben den richtigen Riecher offenbar gehabt. Was haben Sie gemacht?
Ich habe den richtigen Riecher gehabt. Ich habe glücklicherweise dann auch Betriebswirtschaft studiert. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Da hatte man den Riecher. Dann habe ich Freunde gehabt, die mir das auch gezeigt haben. Und wo man dann zur richtigen Zeit das Richtige gekauft hat. Also bevor die Mauer zum Beispiel fiel, gab es Freunde, die gesagt haben, kommt, wir tun uns zusammen, wir kaufen uns ein großes Mietshaus. Die Sachen hat man bekommen für ein Apfel und ein Ei. Man konnte sich bis vor mehreren Jahren hier in Berlin relativ preiswert Wohnungen kaufen. Ja. Und ich habe gelernt, wann kann man an der Börse einsteigen, dann wo es kracht und wo keiner kaufen will, dann
muss man
kaufen. Ja. Wie zum Beispiel jetzt momentan, da muss man den Mut haben zu kaufen. Und dieser Geldriecher hat im Grunde bewirkt, dass eigentlich so alle 10 Jahre hat sich dann mein Vermögen verdoppelt.
Gut, das ist schön für Sie. Sie machen ja auch einen zufriedenen Eindruck, aber wir müssen auch feststellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die solche Gedanken gar nicht fassen können, die nämlich einfach nicht genug Geld haben. Ist es nicht auch zynisch, darüber dann zu reden, wie ich glücklich reich werden kann?
Wir haben eine sehr ungerechte Gesellschaft. Wir haben 20% der Bevölkerung mittlerweile, die unter der Armutsgrenze sind, die also ausgesprochen rechnen müssen. Und da gebe ich Ihnen recht. Das ist ein Teil der Bevölkerung, wo man sagen muss, da muss man politisch sehr aufpassen, da muss man sehr im Grunde helfen. Aber die Mehrheit immer noch, also mehr als 50% der Bevölkerung, hat relativ viel Geld. Und das Problem ist, was wir haben, dass die Armen in den letzten 10 Jahren ärmer geworden sind und die Reichen sind reicher geworden. Da gibt es eine große Ungerechtigkeit.
Das heißt, Sie wenden sich mit Ihren Hinweisen, mit Ihren Seminaren an diese 50% der Leute, die gut mit dem Geld klarkommen. Und die Ratschläge für andere Menschen machen Sie nicht für arme Menschen.
Ich richte mich mehrheitlich an die, die einen Handlungsspielraum haben. Mhm. Wobei auf der anderen Seite wir natürlich auch gucken müssen, wie wir insgesamt eine andere Einstellung zum Geld bekommen. Das Problem ist, wer wenig Geld hat, hat nicht nur Geldsorgen, sondern in den meisten Fällen Schamgefühle. Man erzählt es nicht. Ich habe im Freundeskreis erlebt, dass es viele gab, die nicht mehr ins Kino mitkommen konnten, nicht mehr bei Fahrradtouren mitkommen konnten. Und die Betreffenden sagen das nicht, weil sie sich schämen. Mhm. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das Geld etwas über den Lebenserfolg aussagt. Und wir müssen aus solchen Bewertungsmustern, da müssen wir im Grunde raus. Und insofern betrifft also auch Menschen, die wenig Geld haben, betrifft auch dieses Thema.
Darüber einfach zu reden.
Und dass wir notfalls im Grunde gucken, wir haben das dann im Freundeskreis organisiert, dass wir all die, die nicht mitkommen können, unterstützen, dass wir quasi sagen, ihr kommt kostenlos mit, wir teilen das Geld. Aber wir müssen insgesamt auch die, die wenig Geld haben, wir müssen gucken, dass wir insgesamt eine andere Einstellung zum Geld in dieser Gesellschaft bekommen.
Als normalen Bestandteil unseres Lebens. Das so betrachten wie Ernährung.
Wir müssen das Geld versachlichen. Wir haben quasi zum Geld eine ganz, ganz emotionale, irrationale Beziehung und wir müssen es versachlichen. Und dann müssen wir natürlich gucken, was machen wir mit den Menschen, die zu wenig Geld haben? Wie gehen wir damit um? Wie können wir denen im Grunde helfen? Aber es darf nicht eine moralische Kategorie sein, dass die Betreffenden dann zusätzlich zur Geldnot auch noch Schamgefühle haben.
Mhm. Es gibt Leute, die ganz bewusst mit dem Geld umgehen, die sogenannten Frugalisten, junge Leute, die sagen, ich verdiene jetzt so viel Geld, dass ich ungefähr mit 40 an den Ruhestand denke und nur noch das mache, worauf ich Lust habe und nicht mehr zwingend Geld verdienen muss. Haben die also verstanden, wie es geht in ihren Augen?
Ich finde das einen richtigen Ansatz. Ich habe sehr häufig vor allem Frauen in Therapie, die mir sagen, sobald sie größere Probleme haben, Unsicherheitsprobleme, müssen sie sich etwas kaufen. Und sobald sie aus dem Laden rauskommen, wissen sie, dass das eigentlich falsch war. Sie brauchen das gar nicht. Also wir haben gerade auch hier zu Weihnachten, wenn man guckt, wie viel Reklame da ist, wir haben quasi immer so ein Glücksversprechen. Also wenn du dir etwas kaufst, wirst du damit glücklich. Und ich halte das für teilweise übertrieben bis unsäglich. Wir müssen tatsächlich im Leben mal überprüfen, was macht uns wirklich glücklich. Und dann werden wir feststellen, dass wir mit erheblich weniger Geld auskommen können und mitunter, wenn wir weniger ausgeben, sogar glücklicher sind als vorher.
Und das Grundeinkommen, wäre das ein Weg für Sie?
Das weiß ich noch nicht, weil das Grundeinkommen ja davon ausgeht, dass der Betreffende, auch wenn er das Geld bekommt, weiterhin aktiv ist und der Gesellschaft etwas schenkt, etwas sie auch bereichert. Und wie weit das funktioniert, das weiß ich nicht.
Verschenken Sie eigentlich Geld zu Weihnachten?
Nee. Also ich habe mit meiner Frau, wir haben vereinbart, dass wir eine Grenze machen. Wir wollen aus diesem ganzen Drang, also fast manchmal Konsumterror, wollten wir raus und haben gesagt, wir machen eine Grenze von 60 Euro und wir schenken uns vor allem Gutscheine. Also Gutscheine für Rückenmassagen, dass man sich gegenseitig abends was vorliest. Meine Frau hat eins gemacht, was mich also zutiefst berührt hat. Ich habe einen Weihnachtskalender bekommen von 1 bis 24 und da sind immer Kleinigkeiten drin, Süßigkeiten und so. Und jedes Mal steht im Grunde drin, was an mir toll ist. Toll an dir ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt jedes Mal eine Eigenschaft. Ich bin so berührt und habe jetzt begonnen, diese kleinen Schnipsel aufzukleben. Ich frage mich manchmal, ob das nicht gut ist, dass wir zu Weihnachten zum Beispiel gegenseitig uns Liebesbriefe schreiben, ja, die zu Herzen gehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Geschenke, die wir machen, das ist so eine Art, ich sag mal, Bequemlichkeit oder Verlegenheit. Aber das, was uns wirklich die Schuhe auszieht, das ist oft Zuwendung und Anerkennung und Zeit, dass wir mit dem anderen zusammen etwas machen.
In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Krüger, dass Sie hier waren und schöne Weihnachten.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.